Ein Loch in der Atmosphäre, so groß wie ein Kontinent. Und die Menschen dachten, das ist der Anfang vom Ende. Vor 40 Jahren, im Mai 1985, beschreiben drei britische Forscher erstmals das Ozonloch über der Antarktis. Die Angst vor tödlichen UV-Strahlen macht sich breit, vor Hautkrebs, Ernteausfällen und einer weltweiten Hungersnot. Renate L. ist Wissenschaftsjournalistin beim BR und recherchiert seit vielen Jahren zum Ozonloch und seinen Folgen. Unter anderem für den Podcast IQ – Wissenschaft und Forschung. Sie erzählt, warum die Entdeckung der Beginn einer weltweiten Erfolgsgeschichte ist und ob der Kampf gegen das Ozonloch eine Vorlage sein kann für Herausforderungen wie den Klimawandel. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Dienstag, der 20. Mai. Hallo Renate.
Hallo.
Das Ozonloch, das war mal ein richtig großes Thema. Renate, nimm uns nochmal mit zurück. Was war da los?
Also, wenn wir das Umfeld verstehen wollen, die Situation verstehen wollen, in der das Ozonloch bekannt wurde, dann müssen wir uns zurückversetzen in die Mitte der 80er Jahre, genau vor 40 Jahren.
Ja, die 80er, da waren Modern Talking ganz oben in den Charts, zum Beispiel mit You're My Heart, You're My Soul oder Aha mit Take On Me. An sowas denkt man da im Rückblick. Aber es gab eben auch die neue Angst vor dem Ozonloch.
Der Schutzschild der Erde, die lebenswichtige Ozonschicht, droht undicht zu werden.
Der Planet, auf dem wir leben, ist eingehüllt in ein System von Luftschichten, das die Erde schützt.
Es war eine große Sache und das lag daran, dass es eben das erste globale Umweltthema war, über das gesprochen wurde.
Ein Wunder der Natur, aber auch das lässt sich kaputt machen, man muss es nur lange genug versuchen.
Über der Antarktis ist ein riesiges Loch im Ozongürtel entdeckt worden, der die Erde vor der schädlichen ultravioletten Strahlung schützt. Chemikalien, zum Beispiel als Treibgase in Spraydosen, sollen daran schuld sein.
Das war wirklich global. Das ging wirklich rund um die Welt, diese Nachrichten über die Entdeckung des Ozonlochs.
Die gefährlichen ultravioletten Strahlen der Sonne werden dadurch immer weniger gefiltert. Jedes Prozent weniger Ozon bedeutet rapiden Zuwachs an Hautkrebs.
Wie groß ist das Ozonloch? Wann schließt es sich? Das war immer so ein Thema jedes Jahr.
Sonnenbaden kann sich zu russischem Roulette entwickeln.
Und parallel gab es in Deutschland eigentlich noch ein großes Umweltthema. Das war der saure Regen, das Waldsterben. Aber das wurde eben als ein regionales, nationales Thema empfunden. Das Ozonloch war ein globales Thema. Es hat alle Menschen, alles Leben auf der Erde bedroht.
Was heute in die Atmosphäre geht, wird erst in 10 Jahren wirken und dann könnte es zu spät sein für die Sonnenbrille der Erde, die Menschen, Flora und Fauna vor direkter UV-Strahlung schützt. Je dünner die Ozonschicht, desto größer die Krebsgefahr.
Das war für die ein richtiges Problem und starke UV-Einstrahlung. Und wenn man die UV-Strahlen abkriegt, die die Ozonschicht sonst ausfiltert, dann kann man Hautkrankheiten, Augenkrankheiten kriegen, bis hin zu Hautkrebs, grauer Star. Und auch für Pflanzen ist das natürlich schädlich.
Die Sonne, das beliebteste Freizeitvergnügen, könnte zur Geisel der Menschheit werden. Ursache ist das Treibgas Fluorchlorkohlenwasserstoff.
Diese FCKW, die wurden eben 1928 erfunden, die gibt's in der Natur nicht. Und die wurden in erster Linie erfunden, um bis dahin übliche giftige Kühlmittel zu ersetzen, zum Beispiel Ammoniak. Das ist ja sehr giftig, wenn man das einatmet. FCKW wurden verwendet für Kühlschränke, Gefrierschränke und Klimaanlagen, für Sprühdosen und um Schaumstoffe aufzuschäumen und als Feuerlöschmittel.
Und diese FCKW, die haben Einfluss auf die Ozonschicht.
Es geht um das Ozonloch, das ständig größer wird und Gefahren mit sich bringt, die sich bislang nur angedeutet haben, die aber wachsen werden, das ist gewiss.
Insofern war das schon eine richtig starke Bedrohung. Man musste unbedingt dafür sorgen, dass dieses Ozonloch nicht noch größer wird.
Ozon, das habe auch ich nochmal nachgeschaut, ist ein Gas. Und dieses Gas, das umgibt unsere Erde mit einer unsichtbaren Hülle aus Ozon. Und diese Ozonschicht, die ist viele Kilometer dick und schützt uns vor zu viel gefährlicher UV-Strahlung. Wenn das nicht da wäre, was würde dann passieren?
Ja, das Leben, was wir heute auf der Erde haben, gäbe es dann nicht, weil dann käme eben diese sehr gefährliche UVC-Strahlung, heißt die, also wir können sagen, harte UV-Strahlung käme eben bis auf die Erde und das könnten unsere Zellen und die Zellen von allen Lebewesen und Pflanzen könnten das gar nicht aushalten.
Also das heißt, wir würden wirklich aussterben?
Wir wären gar nicht erst da, würde ich mal sagen. Wenn sich die Ozonschicht nicht irgendwann gebildet hätte, wären wir gar nicht da oder es wäre irgendeine andere Lebensform da, die das aushält.
Und das Ozonloch, also klar, das ist ein Loch in dieser Ozonschicht. Wo genau ist das jetzt?
Also das Loch ist im Grunde eine Region über der Antarktis, wo die Ozonschicht sehr viel dünner und deswegen nicht so wirksam ist.
Allerdings, also ich habe auch im Kopf, wenn es ums Thema Ozon geht, dass es immer um Ozonwerte auch im Sommer geht, dass man da nicht joggen soll oder so, weil das ungesund ist. Das klingt jetzt erstmal wie ein Widerspruch, ne? Also auf der einen Seite schützt Ozon uns und ist super oder ist das schlecht für uns? Wie rum ist es jetzt?
Es ist beides. Es kommt darauf an, wo das Ozon ist. Das Ozon in der Stratosphäre, das ist absolut lebenswichtig. Das brauchen wir als Schutz. Und das Ozon hier unten bei uns in der Troposphäre, also im untersten Stockwerk der Atmosphäre, das am Erdboden sozusagen, das entsteht im Sommer, deswegen heißt es Sommersmog, aus Stickoxiden. Das entsteht eben durch das hier vorhandene UV-Licht. Und dieses Ozon besteht aus 3 Sauerstoffatomen, normaler Luftsauerstoff besteht aus 2 Sauerstoffatomen. Also dieses Ozon, wenn wir das einatmen in großen Mengen, dann kann das die Atemwege reizen und die Augen reizen. Das ist besonders gefährlich für Leute, die Asthma haben oder andere Lungenprobleme. Und wenn man dann zum Beispiel zum Joggen geht und sehr viel davon einatmet, dann kann das eben auch die Atemwege reizen. Es kann auch zu Kreislaufproblemen führen. Also deswegen wird davon abgeraten, dann sich im Freien anzustrengen.
Okay, also hohe Ozonwerte hier unten bei uns, wo wir Menschen leben, das ist nicht so gut für uns. Oben aber in der Atmosphäre, da ist die Ozonschicht wichtig für unser Leben. Und das klingt natürlich schon nicht gut, wenn da ein Loch drin ist. Heute hört man nicht mehr so viel von diesem Loch. Was ist draus geworden? Also ist das jetzt kleiner geworden tatsächlich seitdem?
Ja, es ist kleiner geworden in den meisten Jahren. Also wir sehen, es bewegt sich in die richtige Richtung. Es wird im Prinzip kleiner, weil die Maßnahmen ergriffen worden sind.
Erfreuliche Nachrichten von einer internationalen Forschergruppe. Das Ozonloch scheint sich nach Einschätzung der Klimaexperten langsam zu schließen. Sie rechnen damit, dass sich die Ozonschicht in den kommenden Jahrzehnten sogar wieder komplett erholen kann. Denn schädigende chemische Substanzen wurden verboten, was jetzt Wirkung zeigt.
Das Problem an der Sache ist nur, die Chemikalien, die es verursachen, die sind extrem stabil, deswegen können die überhaupt bis in die Stratosphäre kommen. Die halten sich 44 bis zu 180 Jahre. Das heißt also, die allerersten dieser Stoffe, dieser FCKW, die irgendwann in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts hergestellt worden sind, die können immer noch Schaden anrichten. Und dagegen kann man im Prinzip nichts tun, das kann man nur abwarten.
Lass uns da nochmal genauer drauf schauen. Wie hat man es denn schlussendlich geschafft, dass sich das Ozonloch wieder schließt?
Dazu müssen wir zurückgehen in die 70er Jahre. Also lange bevor man von dem Ozonloch wusste, da gab es Chemiker in den USA, in Kalifornien, Sherwood Rowland, Mario Molina. Die haben überlegt, was passiert jetzt eigentlich mit diesen ganzen FCKW und Halonen, die da jetzt in der Atmosphäre sind. Irgendwas muss ja langfristig mit denen passieren. Tun die nichts oder richten die vielleicht doch irgendwann irgendwelchen Schaden an? Und dann sind die drauf gekommen, ja, die sind so stabil, die können nach und nach bis in die Stratosphäre vordringen. Und wenn sie da mal sind, dann werden die ja bestrahlt sozusagen mit diesem harten UV-Licht. Und dann gehen die doch kaputt. Davon gehen sie dann doch kaputt. Und dann entstehen sehr aggressive Chloratome. Und die können dann das Ozon zerstören. Und das Fiese daran ist, das ist eine Kettenreaktion. Das heißt, die geht immer, immer weiter.
Ah, okay, wann war das?
Das war 1974.
And it was that step that converted it from an interesting scientific problem to one that had very serious environmental consequences in the future.
Das ist Sherwood Rowland, Chemieprofessor an der Universität von Kalifornien in Irvine.
We were shocked is a reasonable description. I have it sort of the feeling that when you look over a cliff and you can't see the bottom, that you weren't sure where this was going to go, what the end would be.
Und das war das erste Mal, dass Wissenschaftler auf ein Umweltproblem hingewiesen haben. Und zwar hatten die damals eine Pressekonferenz von der amerikanischen Chemischen Gesellschaft. Und eine Presseagentur hat das in die ganze Welt übertragen. Und dann heißt es, dass in 400 Zeitungen 100 Millionen Menschen das gelesen haben. Das heißt, das ging in kürzester Zeit rund um die Welt, auch ohne Internet schon.
Das war also in den 70er Jahren. Da wurde schon dran geforscht, dass diese FCKW-Chemikalien, zum Beispiel aus Sprühdosen, in der Atmosphäre richtig Schaden anrichten. Ich habe gelesen, die NASA hat da auch schon lange dran geforscht in den 70ern und die haben ja auch später das Ozonloch bestätigt. Warum hat es dann doch noch eine ganze Weile gedauert von diesem Verdacht zum Nachweis von diesem Loch in der Ozonschicht?
Die NASA, die hat auch Ozon gemessen in der Antarktis. Ursprünglich dachte man, das kann man für die Wettervorhersage nutzen. Das hat zwar nicht geklappt, aber man hat einfach mal weitergemessen für die Grundlagenforschung. Und die NASA, die hatte so eine ganz moderne Software und die hat irgendwie völlig abseitige Werte, absurde Werte aussortiert und hat die gar nicht angezeigt. Und die britischen Forscher vom British Antarctic Survey, die hatten so eine tolle Software nicht. Die haben alle Werte gesehen. Und daher kommt es, dass die NASA das Ozonloch übersehen hat.
Also die hat es quasi rausgerechnet aus Versehen?
Sie hat es quasi rausgerechnet aus Versehen, ja.
Weil die dachten, das ist irgendwie eine Verzerrung oder stimmt nicht?
Sie haben einfach eine Software gehabt, die sogenannte Ausreißer, also völlig abseitige Werte, die weit weg sind vom Durchschnitt, die gar nicht anzeigt, weil man dachte, das ist wahrscheinlich ein Messfehler. Und die Forscher vom British Antarctic Survey, die hatten so eine neue, moderne Software nicht. Die haben alle Werte gesehen und die haben vor allem gesehen, dass das so ein jährlich wiederkehrendes Ereignis war. Dass das jedes Jahr um eine gewisse Zeit eben zu Beginn des antarktischen Frühlings runterging und dann später wieder rauf. Und die haben einfach dieses Muster erkannt. Moment, da passiert irgendwas. Und dann kannten sie ja die Theorie von Sherwood Rowland und Mario Molina und haben dann eins und eins zusammengezählt.
Also schließlich waren es die britischen Forscher von diesem British Antarctic Survey, die dann vor genau 40 Jahren das Ozonloch gewissermaßen entdeckt haben. Aber schon davor gab es erste Maßnahmen gegen die Verbreitung von diesen Chemikalien namens FCKW. Wann war das?
Tatsächlich gab es schon Länder, die Ende der 70er Jahren erstmal die Sprühdosen verboten haben, also Sprühdosen mit FCKW verboten haben. Dann konnte man entweder so Pumpspray haben oder nach und nach hat man da eben andere harmlose Treibgase reingetan.
Eine TÜV-Plakette für saubere Umwelt, das gibt es seit heute. In Bonn verliehen vom Innen- und Umweltminister Gerhard Rudolf Baum an drei deutsche Spraydosenhersteller. Sie verwenden Druckluft oder ungefährliche Treibgase, die die Ozonschicht der Erde nicht zerstören.
Das war einfach, das ging schnell. Es waren nicht so wahnsinnig viele Länder, die es gemacht haben, USA, Schweden. Aber diese erste Reaktion, die war schon da und das war vor dem Ozonloch.
Also du sagst, dieser Schritt, das Gas in Spraydosen, das FCKW einfach auszutauschen, das war jetzt gar nicht so schwierig. Das wurde dann über ein Verbot relativ schnell gelöst. Wie war das denn mit dem Rest? Also Kühlschränke, Gefriertruhen und Feuerlöscher, das sind ja auch wichtige Geräte im Alltag. Wie ging das denn vonstatten, das zu ändern?
Ja, es wurde ein Regelwerk auf der Ebene der Vereinten Nationen entwickelt, das Montreal-Protokoll. Und das ist sozusagen ein Fahrplan, wie kommen wir weg von den FCKW und den Halonen, die das verursachen. Und das wurde im September 1987 beschlossen und ist das einzige UN-Umweltabkommen, das wirklich alle UN-Mitgliedstaaten auch ratifiziert haben.
Vom nächsten Jahr an soll der Verbrauch von Fluor, Chlor, Kohlenwasserstoff auf dem Stand von 1986 eingefroren und ab 1999 um 50% gesenkt werden.
Da ging man eben schrittweise vor und hat gesagt, das müssen wir ja nun auch alles loswerden und hat dann eben überlegt, welche Gase kann man verwenden, um diese Anwendungen auch zu ersetzen.
Und wie einfach oder schwer war das dann?
Ja, es ist unterschiedlich, wie schwierig oder wie leicht das ist. Also bei den Kühlschränken gibt es eine schöne Geschichte aus Deutschland. Das war also nach der Entdeckung des Ozonlochs, Anfang der 90er Jahre. Und dann gab es eine ganz kleine Firma in Chemnitz und die sollte beinahe schon von der Treuhand abgewickelt werden. Und die hat gesagt, tja, aber wir haben schon eine Idee, wie man das anders machen kann. Da sagten die großen Kühlschrankhersteller, die wir alle kennen, ja, also Kühlschrank ohne FCKW geht eigentlich nicht. Und was diese Konfrontation betrifft zwischen diesen großen Kühlschrankherstellern und den kleinen Kühlschrankherstellern, da finde ich es total spannend, was Wilfried Mahlmann erzählt hat.
Da wurde von der deutschen Industrie massiv bestritten, dass es Ersatzmittel gibt für die normalen Haushaltskältanlagen.
Der war damals im Umweltministerium als Unterabteilungsleiter, also eigentlich eben ein Fachmann in diesem Bereich. Und der hat mir eben gesagt, welche Wirkung das hatte langfristig, dass die großen Kühlschrankhersteller behauptet haben, geht nicht.
Und dann hatte eine ostdeutsche Firma, Feon hieß sie, glaube ich, demonstriert, dass es Ersatzkälte gibt.
Das Umweltministerium in Bonn prüft jetzt auf Veranlassung von Minister Töpfer einen in Sachsen entwickelten Öko-Kühlschrank. Dieser soll ohne den ozonschädigenden Fluorchlorkohlenwasserstoff FCKW arbeiten.
So sieht er aus, der erste vollständig FCKW- und FKW-freie Kühlschrank der Welt. Das umweltfreundliche Hausgerät kommt ganz ohne Ozon und andere klimaschädigende Zusatzstoffe aus.
Und dann kam Greenpeace und hat gesagt, tolle Idee, wir fördern das. Und dann gab es einen Kühlschrank namens Green Freeze.
Oh, ein Wortspiel. Okay,
ja, verstehe. Ja, 1992. Und alle großen Kühlschrankhersteller waren komplett blamiert, weil die wollten bloß Zeit gewinnen und die wollten einfach ihre Herstellung nicht ändern.
Und das hat zu einem unwahrscheinlichen Glaubwürdigkeitsverlust dieses Teils der Industrie geführt.
Die großen Kühlschrankfirmen, die haben noch in einem letzten Abwehrkampf behauptet, wenn man diesen Kühlschrank so herstellen würde, wie diese Chemnitzer Firma Foron das vorschlägt, dann würden regelmäßig in den Küchen die Kühlschränke explodieren. Ich glaube, wir wissen alle, dass das nicht der Fall ist.
Also das stimmte auch gar nicht. Das war nur der Versuch, das nicht ändern zu müssen.
Es war ein letzter Abwehrkampf, wie gesagt. Wenn man sich nur mal ganz kurz vorstellt, man hätte dieses Montreal-Protokoll mit diesem schrittweisen Ausstieg aus den FCKW und den Halonen nicht so schnell in Kraft gesetzt. Ich weiß nicht, wo wir da heute stünden. Oder wenn man das Ozonloch nicht entdeckt hätte und es wäre einfach immer weiter gewachsen, ohne dass wir es gesehen hätten. Und dann hätten die Leute erst in Australien und dann auch woanders ganz viel Hautkrebs bekommen. Die Pflanzen wären verdorrt, die Tiere wären krank geworden. Leute wären blind geworden durch grauen Star. Das muss man sich bloß mal ganz kurz vorstellen. Dann weiß man, wie wichtig das war,
ja,
dieses Montreal-Protokoll und was es uns erspart hat.
Also da kann man ja eigentlich sagen, da hat der Mensch, indem er da das Problem erkannt hat und wirklich geändert hat, eine richtige Katastrophe verhindert, oder?
Ich glaube, das kann man wirklich so sagen, ja.
Kann man was daraus lernen, frage ich mich, über aktuelle Umweltprobleme? Zum Beispiel haben wir bei 11KM immer wieder Folgen gemacht über die Stoffgruppe PFAS, die im Verdacht steht, Krebs auszulösen und in ganz, ganz vielen Alltagsprodukten von uns enthalten ist. Oder wenn wir eben auch darüber reden, zum Beispiel Treibstoffe in unserem Alltag zu ersetzen, um das Ganze umweltfreundlicher zu machen. Kann man daraus irgendwas lernen aus dieser, ja doch, Erfolgsgeschichte rund ums Ozonloch?
Ich meine, es war eine überschaubare Stoffgruppe. Also es gibt ungefähr 2 Dutzend FCKW und nochmal so viele Halone. Und die haben ganz spezielle Anwendungen. Da konnte man sich sehr gut drauf konzentrieren. Da konnte man die Gase austauschen. Und Kühlschränke sehen ja im Prinzip zum Beispiel heute noch genauso aus wie in den 80er Jahren. Bloß es ist ein anderes Gas drin. Das heißt, damit will ich sagen, es war relativ einfach.
Mhm. Ja.
Wenn man jetzt zum Beispiel die PFAS anschaut, das ist eine Stoffgruppe, das sind über 10.000 Substanzen. Und die haben unglaublich viele und total unterschiedliche Anwendungen. Also das geht von Bratpfannen, dann
Regenjacken,
Funktionskleidung, Imprägniermittel in Sprays, Dichtungen, auch zum Beispiel sowas wie medizinische Implantate wie Stents. Da sind die drin, in Form von speziellen Kunststoffen, die mit den PFAS hergestellt werden. Das heißt, das ist unglaublich komplex, unglaublich diffus, könnte man auch sagen. Und dann muss man auch sagen, beim Ozonloch war auch ganz klar, was es verursacht. Ozon ist weg, harte UV-Strahlung auf dem Erdboden, Hautkrebs, Blindheit. So.
Mhm.
Aber bei den PFAS ist es ja so, dass bis heute darüber diskutiert wird, wenn wir das jetzt im Körper haben, an welchen Organen löst es Krebs aus oder auch andere Krankheiten? Das ist ja nicht immer so ganz hundertprozentig klar. Das hängt auch von der Dosis ab. Das ist ja sehr diffus. Dann muss man auch überlegen, was richtet es in der Umwelt an? In Ökosystemen, bei Tieren, bei Pflanzen. Das ist unglaublich komplex und das ist deswegen auch nicht so leicht rüberzubringen. Das bleibt so ein bisschen diffus, auch noch als Diskussionsthema. Das ist nicht so eindimensional, sag ich jetzt mal, wie beim Ozonloch. Ne?
Kann man nicht so richtig vergleichen, sagst du. Aber können wir trotzdem aus der Ozonloch-Geschichte was lernen für die großen aktuellen Herausforderungen wie das Artensterben oder die Begrenzung der Klimaerwärmung?
Es gibt ja dieses ganz ikonische Bild von der Hand mit der Spraydose, die nach oben sprüht und da sieht man den Himmel und im Himmel ist ein Loch.
Das war damals auf einem Spiegelcover drauf.
Das war auf einem Spiegelcover drauf. Das war aber ehrlich gesagt eine ganz gängige Darstellung. Es war ein ikonisches Bild. Kühlschränke haben sich dafür nicht so gut geeignet, weil da normalerweise das Gas auch drin bleibt.
Ja. Lässt sich schlecht bebildern. Ne?
Die sehen auch irgendwie langweilig aus. Aber diese Spraydose, das sah so richtig schon, da hat man schon gedacht, oh, das ist ja richtig giftig, wenn ich das so richtig sehe. Das ist also, so ein Bild kann eine ganz große Rolle spielen. Jetzt, wie bebildere ich PFAS? Bratpfannen sehen jetzt per se auch erstmal harmlos aus und meine Jacke schützt mich vor Regen. Also das ist auch schwierig, da was zu bebildern, weil so viele verschiedene Dinge sind und weil sie im Prinzip auch harmlos aussehen. So ein Bild kann also auch wirklich eine große Wirkung haben und eben auch die Schlichtheit, sage ich jetzt mal, des Problems eben. UV-Licht kommt auf die Erde, das versteht jeder.
Also du sagst tatsächlich das Verständnis der Menschen, das spielt eine ganz große Rolle.
Das spielt eine ganz große Rolle und natürlich auch die Themenkonkurrenz. In den 80er Jahren gab es nur ein globales Umweltproblem, über das gesprochen wurde. Das war das Ozonloch. Und der Klimawandel war eigentlich nur ein Thema für Wissenschaftler zu dem Zeitpunkt. Und dann gab es eben noch den sauren Regen, das Waldsterben. Das war aber eben eigentlich ein Thema, was innerhalb der Länder jeweils nur diskutiert wurde. War ja auch eigentlich ein völlig anderes Thema. Heutzutage haben wir das Artensterben, den Klimawandel, die PFAS und vielleicht noch andere Giftstoffe. Und das ist einfach schwierig, da noch den Überblick zu behalten.
Das ist ein großer Unterschied zu damals. Und was davon ließe sich dann vielleicht trotzdem auf heute übertragen?
Man sollte immer alle Messwerte anschauen, auch die, die man nicht erwartet hat, weil das können genau die sein, die anzeigen, dass da gerade was richtig schief geht. Und was Wilfried Mahlmann gesagt hat, man sollte der Lobby nicht gleich alles glauben, sondern erstmal nachfragen, ob es nicht vielleicht doch geht und ob nicht vielleicht doch schon jemand die rettende Idee hat. Der Wille nach Veränderung, der ist wichtig, das ist klar. Aber es ist schon ein großer Unterschied, ob ich ein anderes Gas in meinen Kühlschrank reintue oder ob ich unser ganzes Leben verändern muss und das ganze System der Energieproduktion oder des Verkehrs, das ist einfach schon eine andere Dimension an Veränderung, die heute gebraucht wird, um unsere heutigen aktuellen Umweltprobleme zu lösen. Das ist eine wesentlich größere Herausforderung. Aber wir haben ja schon geübt. Vielleicht hilft das ja, wenn man sich dran erinnert.
Renate, vielen Dank dir.
Gerne.
Renate L. ist Wissenschaftsjournalistin beim Bayerischen Rundfunk und recherchiert seit vielen Jahren zum Thema Ozonloch, etwa für den Podcast IQ, Wissenschaft und Forschung. Da geht es um Technik, Naturwissenschaften, Gesundheit, Umwelt, Raumfahrt, von neuen Medikamenten bis zu künstlicher Intelligenz, von Vulkanen bis zu den schönsten Dingen am Sternenhimmel. Das ist auch unser Podcast-Tipp von heute. IQ, Wissenschaft und Forschung, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr Podcast hört. Den Link dahin findet ihr auch nochmal in den Shownotes dieser Folge. Und übrigens haben wir euch da auch einen Link hingelegt zu den 11KM-Stories. 5 Folgen über PFAS, das Gift in dir. Autor dieser Folge ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Timo Lindemann, Jacqueline Bretschek, Adele Messmer, Christiane Gerhäuser-Kamp und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns dann morgen wieder. Tschüss!